τις καρδιές σας, αείτε για χαρά.
Σαν το Μαριφέρνο κυμπού στη ζωή σας, αν θυματωμένα,
αείτε για χαρά.
Είμαι ένα στίχος του σεβδα τραγούδι, σέρνω τη φωνή σας,
αείτε για χαρά. Στα σπίτια βρέχω τον όνειρό σας, αείτε με ρεχαμπά.
Μέσα στην ταβέρνα και κρυφή παρέα, πίνω την αλήθεια,
αείτε με ρεχαμπά.
Σαν την πλόγα είμαι, η ψυχή ανάβω και ό,τι οργή σας,
αείτε με ρεχαμπά. Φουγάρου τα σύνυαλα δείχνω, τα πύρω αγγίζω, αείτε για χαρά.
Είμαι το τραγούδι, στις καρδιές τρυπώνω και τις πέτρες λιώνω,
αείτε για χαρά.
Για χαρά σας φίλοι, άνοιξη κι Απρίλη, για χαρά αδέλφια,
αείτε για χαρά.
Merhaba, seid gegrüßt. Wie ein Wind fege ich durch die Straßen, gehe in eure Herzen ein.
Aide, seid gegrüßt. Wie der Mai bringe ich Gärten in euer Leben, blutgetränkte Blumen. Aide, seid gegrüßt. Ein Vers bin ich in der Liebe sehnsuchtsvollem Lied, eure Stimme trage ich. Aide, seid gegrüßt. Eine Welle bin ich, komme in eure Häuser zu tränken eure Träume. Aide, seid gegrüßt. In der Taverne, in geheimer Freundesrunde, trinke ich die Wahrheit. Aide, seid gegrüßt. Wie das Feuer bin ich, die Seele entflammend, dass euer Zorn leuchtet. Aide, seid gegrüßt. Wie der Rauch des Schornsteins male ich Zeichen, berühre, was sich nicht fangen lässt. Aide, seid gegrüßt. Das Lied bin ich, bohre mich in die Herzen und zermale die Steine. Aide, seid gegrüßt. Seid gegrüßt, Freundinnen, Frühling und April. Seid gegrüßt, Schwestern. Aide, seid gegrüßt.
Mit diesem Lied von Maria Farantori begrüßen wir euch zum heutigen Frauenfluchtkanal vom 11. November 90. Diese Sendung wird am Samstag, am 17. November, 10.30 Uhr wiederholt. Dabei geht es um Beispiele aus einzelnen sogenannten Schwellenländern, wo die Durchkapitalisierung Millionen von Frauen durch schärfsten ökonomischen Zwang und staatliche Gewalt in die Prostitution treibt. Das Thema ist zu gewichtig und umfassend, um es in einer einzigen Sendung zu behandeln. In der Dezemberfolge werden deshalb philippinische Frauen sicher darauf zurückkommen. Und in einer dritten Folge dann werden wir den Frauenhandel hier und die Situation von Trikontfrauen in der Schweiz untersuchen. Unsere heutige Sendung versteht sich als Beitrag des Frauenfluchtkanals zum 25. November, dem internationalen Protesttag gegen alle Formen von Gewalt an Frauen. Feuer und Flamme dem Patriarchat, ein größter Zuhälter ist der Staat.
Κι άλλο σύρμα και χοντρό γυαλί. Μάτωσε ο ήλιος την Ανατολή. Και λες κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζει. Μα η ελπίδα μαύρο άπια στο πουλί. Και λες κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρο άπια στο πουλί.
Flüchtlingsfrauen werden meist gleichgesetzt mit Frauen, die bis hierher in die Metropolen flüchten und hier einen Asylantrag stellen. Dass dies aber nur für einen verschwindend kleinen Teil der weltweit flüchtenden Frauen die Realität ist, haben wir in früheren Sendungen auch schon gesagt. Zur Erinnerung nochmals ein paar oft verschwiegene Tatsachen. Nach Schätzungen der UNO befinden sich ca. 20 Millionen Menschen auf der Flucht, leben in Flüchtlingslagern. Ungefähr 19 bis 20 Millionen Menschen leben als Arbeitsemigrantinnen aufgrund der sozialen und ökonomischen Lage ihrer Länder in einem Nachbarland im Trikont oder in den Metropolen. Doch die weitaus meisten Menschen flüchten innerhalb ihres eigenen Landes. Ungefähr 450 Millionen Menschen im Trikont sind zwangsmobilisiert, flüchten aufgrund der Vernichtung ihrer Lebensgrundlage in die trikontinentalen Großstadtslums, werden aus militärischen Gründen vertrieben, in Wehrdörfer oder Homelands umgesiedelt. Circa 80% von ihnen sind Frauen und Kinder. Sie flüchten überwiegend innerhalb ihres eigenen Landes, da sie vor dem Hintergrund der patriarchalen Familienstrukturen ihrer Länder nicht die Möglichkeit haben, ihre Familien, ihre Kinder zu verlassen und/oder ihnen die finanziellen Mittel für eine grenzüberschreitende Flucht fehlt. Die Ursachen der weltweiten Flüchtlingsströme und Zwangsvertreibungen sind sich überall ähnlich. Es ist das imperialistische Patriarchat. Die Auswirkungen sowie die Fluchtmöglichkeiten, Fluchtwege und Fluchtstationen sind jedoch je nach Geschlecht, Alter, ökonomischer und politischer Bedingungen verschieden. Neben all den Frauen, die in Nachbardörfer, Flüchtlingslager, Großstadtslums oder bis hierher flüchten und dort dann schauen müssen, wie sie das Geld fürs Überleben zusammenkriegen, werden viele Frauen von Anfang an zu einer anderen Art von Flucht gezwungen. Zum Verkauf ihres Körpers, zu Zwangsheiraten, zu Prostitution. In Thailand, Lateinamerika sowie in vielen anderen Trikontländern ist die Frau Hauptverantwortliche für den Lebensunterhalt der Familie. Durch die fortwährende Zerstörung der Subsistenzgrundlage und somit ihrer Arbeitsmöglichkeiten bleibt der Frau oft nichts mehr anderes, als ihren Körper als Rohstoff auf den Markt zu bringen. Prostitution im eigenen oder durch Verkauf an Agenturen im fremden Land. In diesem Sinne sind Frauen, die hier vielleicht als Tänzerinnen, Go-Go-Girls oder Prostituierte arbeiten oder als Ehefrauen über ein Heiratsvermittlungsbüro in die Schweiz gelangen, auch geflüchtete Frauen. Frauen, die durch die patriarchale, imperialistische Wirtschafts- und Bevölkerungspolitik ihrer Herkunftsländer vertrieben wurden. Wir bringen dazu ausführlichere Berichte zu Thailand, der Dominikanischen Republik und der Türkei. Doch wollen wir hier nicht nur die Unterdrückung und Leidensgeschichten der Frauen aufzählen. Frauen sind überall auf der Welt daran, sich zu verweigern, Widerstand zu leisten, sich zu organisieren gegen diese und alle anderen Formen von Gewalt gegen Frauen. Verschiedene Gruppen in der internationalen Frauenbewegung haben den 25. November zum Protesttag gegen alle Formen von Gewalt gegen Frauen erklärt. Die philippinische Frauenorganisation Gabriela gedenkt damit der drei Nonnen, die unter der Verantwortung des Trujillo-Regimes gefoltert, vergewaltigt und ermordet wurden. Erinnert wird auch an einen Bordellbrand im Süden Thailands, bei dem 1984 fünf Prostituierte verbrannten, weil sie eingesperrt und an ihre Betten angekettet waren. Und an den Tod von 28 jungen Frauen aus der Dominikanischen Republik, die, eingesperrt wie Tiere, in einem Container verschifft wurden und darin grausam erstickt sind.
Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδελφός ο Πένι. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή.
Sexismus und Sextourismus am Beispiel Thailand. In fast allen vom Massentourismus betroffenen Ländern, vor allem aber der sogenannten Dritten Welt, entstand und entsteht der Sextourismus, eine moderne Spielart des Rassismus, eine weitere Variante der Ausplünderung des Trikots, die Ausbeutung und Erniedrigung vor allem von Frauen. Interessenten dieses Teils der internationalen Tourismusindustrie sind vor allem Männer der reicheren Industrienationen oder allgemein der reicheren Länder. Der Anteil Schweizer Männer ist neben den BRD, US-Amerikanern und den Japanern besonders hoch. Das Geschäft und der Handel konzentriert sich in großem Maße auf Länder wie Mexiko, Kenia, Südkorea, Ghana, Thailand und die Philippinen. Der Industriezweig ist erstens Teil der Ausbeutungsstrategie imperialistischer Länder und vor allem ein zwingend devisenbringendes Geschäft der betroffenen Länder selbst. Thailand ist als Beispiel dafür, wie Prostitution und Frauenhandel im Zusammenhang mit den Kriegen der Weißen und mit den Vergnügungen der Weißen in diesem Land zu einem Massenphänomen ohnegleichen geworden. Die Prostitution wird hier zur kollektiven Entwürdigung und neokolonialistischen Ausbeutung. Diese Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen aus dem Trikont setzt sich dann hier mitten unter uns in der hiesigen Unterhaltungsindustrie und in der Heiratsvermittlung fort. Die Unkenntnis jener Frauen über die Arbeits- und Lebensbedingungen in Europa und ihre Hoffnung, hier Geld zu verdienen oder einen Ehemann zu finden, der für sie und für ihre Familie sorgt, nutzen Touristen, lokale und internationale Zwischenhändler, Zuhälter, Besitzer von Nachtlokalen und von Heiratsvermittlungsagenturen. Frauen, so ergaben die Recherchen, werden belogen, betrogen, hintergangen, verachtet, missbraucht. Die Nutznießer dieser Geschäfte haben ihre Helfershelfer bei der Polizei und den Behörden, die beide Augen zudrücken bei den Gerichten, die von den Hintergründen nichts wissen wollen, bei der Gesellschaft, die den Frauenhandel hinnimmt, augenzwinkert oder mit der Achsel zuckend. Der Frauenhandel lässt sich immer weniger als ein Problem nur des Nord-Süd-Konfliktes eingrenzen. Er erweist sich gleichzeitig als Phänomen des Kolonialismus, des Kapitalismus, des Rassismus, des Sexismus, der Macht der Männer über die Frauen, der Reichen über die Armen. Er ist eine Folge der Durchdringung der Dritten Welt mit unserer Marktwirtschaft. Frauen werden als eine Art Kolonialware gehandelt, ein Konsumgut für Männer in reichen Ländern und für reiche Männer in armen Ländern. Der Frauenhandel führt in die Unterwelt des organisierten Verbrechens. Er hat mit Politik, mit Drogen zu tun, mit Gewalt. Er ist verwickelt in die Geschäfte angesehener Mitglieder der Gesellschaft, hier und im Trikont. Neben kleinen und großen Gangstern, die es in diesem Business natürlich auch gibt, unterhalten unzählige, unauffällige, ganz normale Menschen verschiedener Schichten, Männer und leider auch einzelne Frauen, den Handel mit Frauen und Kindern und profitieren davon. Die einen mehr, die anderen weniger, zu einem großen Teil, ohne sich strafbar zu machen. Frauenhandel ist also ein ganz gewöhnliches Geschäft, ganz gewöhnlicher Menschen. Vielleicht ist dies das besonders Erschreckende daran. Wer will, kann Sexreisen in das Trikont anbieten. Wer will, kann Frauen aus dem Trikont als Partnerinnen für hiesige Männer vermitteln. Wer will, kann Frauen im Trikont mit einem Job in der Hauptstadt oder in Europa ködern. Die Frauen im Trikont wissen nicht, dass sie bei uns nur als Sexobjekte gefragt sind, dass sie keine normale Arbeit annehmen dürfen, dass als Ehefrauen an sie ganz bestimmte Erwartungen gestellt werden, die ihre Würde als Menschen und gleichwertige Partnerinnen verletzt. Die Geschichte Thailands ist die Geschichte einer buddhistischen, einer patriarchalen, einer polygamen und einer ständigen Gesellschaft. Soweit wir wissen, war die Frau zu allen Zeiten dem Mann untergeordnet. Bis Mitte des letzten Jahrhunderts waren die Frauen Haupternährerinnen und Verwalterinnen der wirtschaftlichen Verhältnisse. Diese besondere wirtschaftliche Rolle der Frau resultierte aus dem Umstand, dass Männer zu einem jährlichen 3- bis 6-monatigen unbezahlten Frondienst gezwungen wurden, zum Beispiel im Straßenbau oder auf dem Großgrundbesitz des Adels. Allerdings hatte diese traditionelle Funktion der thailändischen Frau keinen Einfluss auf gesellschaftliche, politische oder religiöse Machtverhältnisse. Zusätzlich werden im Buddhismus Geldverwaltung und Handel als profane Werte angesehen, welche der im buddhistischen Sinne minderwertigen Frau zugeschoben werden. Die Frauen, definiert als personifiziertes Laster, stellen demnach eine Bedrohung für Kultur und Weisheit, beides Bereiche, die dem Mann zugeordnet werden, dar und hindern den Mann, aus buddhistischer Sicht, an der Überwindung weltlicher Dinge, das heißt am Weg ins Nirvana. Da der herrschende Adel durch Leibeigenschaft sowie durch allgemein legalisierte Polygamie die Macht hatte, Frauen sexuell auszubeuten, war die Prostitution im heutigen Sinne nur gering verbreitet. Bis Mitte des letzten Jahrhunderts herrschte in Thailand Subsistenzwirtschaft vor. Während die benachbarten Länder kolonisiert wurden, kam es in Thailand zu keiner offiziellen militärischen Besetzung. Die damaligen Herrscher arrangierten sich mit den sie umgebenden Kolonialmächten, das heißt mit England und Frankreich, in der Weise, dass sie von diesen geforderten Umstrukturierung der Wirtschaft zustimmten. Diese Entwicklung legte den Grundstein für die spätere Exportabhängigkeit der thailändischen Wirtschaft. Der Adel besetzte in der Folge die neu entstehenden Stellen in offiziellen Ämtern und Verwaltungen, womit er sich die damit verbundenen Privilegien aneignete. Die Umorientierung der Wirtschaft auf den Export und die zu dieser Zeit relativ hohen Preise für Reis auf dem Weltmarkt boten den Anreiz zur Bildung von Monokulturen. In der Hoffnung auf ein stabiles Preisniveau wurden landwirtschaftliche Maschinen auf Kreditbasis eingeführt. Das Sinken des Weltmarktpreises für Reis als Hauptprodukt thailändischer Landwirtschaft hatte eine enorme Verschuldung der thailändischen Landbevölkerung zur Folge, da sie die aufgenommenen Kredite nicht mehr zurückzahlen konnte. Um der wachsenden Verschuldung zu entgehen, waren sie gezwungen, einen Teil ihres Landes an umliegende Großbauern zu verkaufen. Der ihnen verbliebene Teil reichte nicht mehr zur Eigenversorgung aus. Auch die Umstellung der Produktion auf Mais, Maniok und andere Produkte brachte keine weitergehende Verbesserung der Finanzlage. Dem größten Teil der Familien, insbesondere der Frauen, bleibt keine andere Wahl, als sich unter kurzfristiger, niedrigst bezahlter Lohnarbeit unter miserablen Arbeitsbedingungen, zum Beispiel in den Weltmarktfabriken oder unter Prostitution in den Städten zu verdingen. Gefördert wird diese Entwicklung durch den Anbau von Monokulturen, welche die Bewirtschaftungszeit auf einen kleineren Zeitraum im Jahr verkürzen, während der Anbau von Mischkulturen eine ganzjährige Beschäftigung garantierte. Die Frauen, die sich traditionell für die Familien verantwortlich fühlen müssen, sind so gezwungen, jede Beschäftigung in der Stadt anzunehmen, wobei die Prostitution ein Drittel ausmacht. Die Verarmung allein erklärt jedoch noch nicht die heutige Massenprostitution.
Ricordo la tua casa un anno fa. Sue finestre grandi e gli alberi intorno che la guardavano. Ed io guardavo te e i giorni scorrere cielo non si fermarono. In quella casa sotto la luna ti respiravo accanto e sulla porta il nome tuo e il mio. Come una favola ti raccontavo l'amore che non sapevi dare, l'amore che non sapevi dare. E sognavo e ti regalavo giorni, giorni regalavo a te e ti amavo e la notte ci scopriva e il buio ci vestiva un po' e dolce grano al vento cresceva in me. Ho visto 100 fiori rinascere. E alberi intorno, alberi intorno. All'ombra nel mio cuore, soltanto tu ancora canti in me. E ancora onde qui, nel vecchio mare, e ancora il vento che conosce già, e tutto questo mi addormenterà, e tutto questo mi addormenterà.
Thailand war schon in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg Ziel einer wachsenden Zahl von Touristen, vor allem aus den Vereinigten Staaten. Ministerpräsident Sarit, der 1957 durch einen Militärputsch an die Macht gekommen war, förderte den Dienstleistungssektor und schuf die Voraussetzung für die Tourismusindustrie in Thailand. Um sein Land nach außen als sauber, zivilisiert und stabil erscheinen zu lassen, säuberte er die Straßen von Bettlern, Opiumhändlern, Prostituierten, von jungen Leuten mit langen Haaren, von allen, die das Image von Thailand gefährden konnten. Für den Sexbums in Südostasien sorgte schließlich amerikanisches Militär, dessen Kampfmoral durch das Rest- und Recreation-Programm 1960 im Vietnamkrieg aufgemöbelt werden sollte. Militärbasen der USA wurden in Thailand und auf den Philippinen aufgebaut. Gleichermaßen entstanden Straßenzüge von Bordellen, in denen in den 60er Jahren rund 400.000 Frauen aufgrund ihrer zerstörten Lebensbedingungen zur Prostitution gezwungen wurden. Einen Monat Freizeit für die GIs, wobei Sexismus als Belohnung für Kriegsführung somit als Militärstrategie diente. Nicht nur in Südostasien sind Sexindustrie und Vergewaltigung, Kinderprostitution und Bordellkultur Begleiterscheinungen militärischer Präsenz ausländischer Truppen. Es besteht ein genereller Zusammenhang zwischen Frauenunterdrückung und imperialistischer Kriegsführung. Nach Abzug amerikanischer Truppen wurde der Sextourismus weiter ausgebaut. Allein in Bangkok hinterließen die Amerikaner ca. 200.000 bis 300.000 Prostituierte. Nach realistischen Schätzungen leben in Bangkok heute über eine halbe Million und in ganz Thailand über eine Million Prostituierte. Mit der Zahl der Militärtouristen stieg auch die Zahl der übrigen Thailand-Besucher. Und unter den Devisenbringern rückte der Tourismus von der sechsten Stelle auf die zweite im Jahre 1980 und auf die erste im Jahr 1983. Der Rückzug der amerikanischen Soldaten anfangs der 70er Jahre bedeutet keinen Einbruch. Die Touristen übernahmen die Einrichtungen der Rest- und Recreations-Industrie samt den Frauen. Nur im abgelegenen Nordosten entsprach die Nachfrage nicht mehr dem Angebot. '80 war in Thailand das Jahr des Tourismus. Der Beitrag des stellvertretenden Ministerpräsidenten war folgende Rede vor den Provinzgouverneuren. Ich zitiere daraus: Ich möchte Sie um Ihre Mitwirkung bitten bei der Schaffung neuer Touristenattraktionen, auch solcher im Bereich gewisser Vergnügungen, die viele von Ihnen vielleicht als widerlich empfinden. Aber wir müssen es diskret tun, damit die Öffentlichkeit nicht etwa meint, wir würden dies offen unterstützen. Die diskrete Förderung gelang. Einige Leute in Schlüsselpositionen befürworten die Prostitution sogar öffentlich, obwohl sie illegal ist. Circa 1 Million Touristen besuchen jährlich Thailand, der Hauptanteil davon sind Männer. Durch das gewinnbringende Dienstleistungsgeschäft wird die Infrastruktur nur in den vom Tourismus bevorzugten Landesteilen schnell entwickelt. In den übrigen Gebieten, hauptsächlich im Norden und Nordosten, wird nicht investiert. Dort gibt es teilweise kein Gas und keine Elektrizität. Schon in den 50er Jahren begann die Weltbank, Kredite an Thailand zu vergeben mit dem Ziel, den wirtschaftlichen Schwerpunkt von der Landwirtschaft auf den industriellen Sektor zu verlagern. Die Produktion für den Export bedingt gleichzeitig eine Importabhängigkeit, indem zur Aufrechterhaltung bzw. Ausweitung der industriellen Fertigung ständig neue Rohstoffe, Ersatzteile sowie ausländisches technisches Wissen eingeführt werden musste. Die Erlöse aus dem Exportgeschäft reichen bei weitem nicht aus, um die Importleistungen zu bezahlen. Die Folge ist eine ständig steigende Auslandverschuldung. Die von der Weltbank propagierte Investition in Infrastruktur und Energiewirtschaft bereitete den Nährboden für eine sich mehr und mehr ausbreitende Tourismusindustrie, die sich hauptsächlich auf die großen Städte konzentriert. Ein bedeutender Anteil der Auslandsinvestitionen fließt zum Beispiel in den Bereich Hotelbau. Ein anderer Bereich besteht aus Bars, Diskotheken, Puffs und so weiter, in denen Unternehmer investieren und in dem Sextourismus Touristen konsumieren. Nach Schätzungen bleiben von dem Geld, das Touristen für eine Thailandreise ausgeben, höchstens 30-40% im Lande. Von dem Teil, der als Bruttodeviseneinnahme bezeichnet wird, geht wiederum ein beträchtlicher Teil für Importe von Hoteleinrichtungen und teuren Luxusgütern in die Industrieländer zurück. Die Frauen in den Städten bilden den Großteil der industriellen Reservearmee, die dem Kapital der Industrienationen ausgeliefert ist, da sie zu niedrigsten Löhnen arbeiten müssen. 90% dieser Frauen haben keine oder nur eine geringe Schulbildung. Selbst für Frauen mit Grundschulausbildung, die zum Beispiel in der Elektroindustrie eingesetzt werden, reicht der Lohn nicht aus, um ihre Familie zu ernähren. Die Prostitution, offiziell verboten, existiert unter dem Deckmantel Hospitality, Touristenbegleitung, Massage, Coffeeshops und so weiter. Regelmäßige Razzien werden durch das Verbot gerechtfertigt, wobei sich Polizei und Behörden deftige Gehaltserhöhungen sichern. Die Legalisierung der Prostitution von parlamentarischer Seite ist in Vorbereitung, jedoch nicht, um der Kriminalisierung der Frauen entgegenzuwirken, sondern der zusätzlichen Eintreibung von Steuergeldern sowie zur besseren Kontrolle des Außenhandels Heiratsmarkt. Die Wege sind unterschiedlich, wie eine Frau zu ihrer Arbeit als Prostituierte kommt. Teilweise werden die Frauen von angeblichen Arbeitsvermittlungen aus ihren Dörfern geholt, unter dem Vorwand, einen gesicherten Arbeitsplatz zu erhalten, was sich dann als Barbetrieb, Bordell etc. herausstellt. Den Großteil der Prostituierten bilden die Töchter verschuldeter Bauern, die von ihren Vätern an Barbetriebe verkauft werden, in der Hoffnung, dass damit die Familie aus der Verschuldungsmisere herauskommt. Oder ehemalige Lohnarbeiterinnen, die durch Niedrigstlöhne in Fabriken die Ernährung der Familie nicht gewährleisten können oder und durch extrem gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen so vernutzt werden, dass lediglich die Prostitution bleibt. Schließlich Frauen, welche weder in Fabriken noch sonst irgendwo eine Arbeit finden und aus diesem Grund zur Prostitution gezwungen sind. Durch den Widerspruch thailändischer Tradition und der Prostitution steht die Frau unter einem ständigen Druck mit sich selbst und ihrer Umgebung, dem sie durch Drogenkonsum und Alkohol zu entfliehen versucht, was eine weitere Abhängigkeit zur Folge hat. Gleichzeitig werden Frauen zum Drogenkonsum animiert und gezwungen, um sie in die gezielte Abhängigkeit ihrer Arbeitgeber zu drängen. Ein weiteres Problem ist das Abtreibungsverbot, da es nur wenige Ärzte und Ärztinnen gibt, die in der Regel unbezahlbar sind. Folgen sind selbst versuchte Abtreibungen, die allzu oft tödlich enden. Nicht besser sieht es in der medizinischen Versorgung von Geschlechtskrankheiten aus, wovon 3/4 der Prostituierten betroffen sind. Sowohl aus finanziellen als auch aus personellen Gründen ist eine Behandlung gar nicht oder nur unzureichend möglich. Als Hostessen, Bardamen, Masseurinnen, Tänzerinnen, Reisebegleiterinnen und Ehefrauen mit oder ohne Zeitvertrag werden die Frauen zum Kauf angepriesen. Geworben wird mit anschmiegsamen, billigen, anspruchslosen, treu und ergebenen Dienerinnen, perfekten Hausfrauen und Geliebten. Die Frau als Ware wird so dem europäischen Herrenmenschen zum Kauf angeboten, da die Besitzverhältnisse der Männer gegenüber europäischen Ehefrauen durch wachsendes Selbstvertrauen angeknackst sind. Beispiel aus dem Alltag einer Reisebegleiterin. Wochenlange Vermietung, das heißt dem Mann ausgeliefert sein, der alles bestimmt, dass sie morgens um 6 Uhr das erste Bier holt, ihm die Zigarette anzündet, wann sie badet, wann sie isst, ob mit oder ohne ihn, wann sie sich bei ihm ankuscheln muss, wann sie mit ihm schläft und wann der Tag endlich vorbei ist. Versucht sie sich zu wehren, wird sie als Wildkatze vom Mann ausgelacht. In den Reiseprospekten wird immer wieder darauf hingewiesen, dass von Junggesellen und alleinreisenden Herren bevorzugte Hotel, Familien und Ehepaaren empfehlen wir unsere anderen Hotels etc. Genauso wird das Nachtleben von Bangkok und Pattaya hervorgehoben. Pattaya ist eine Sextourismusinsel vor Bangkok. Sogar einen Stadtplan von Bangkok für Männer gibt es, herausgegeben in Berlin, in dem detailliert aufgeführt wird, welche sexuellen Dienstleistungen der Frauen wo und zu welchem Preis in Anspruch genommen werden können. Die angeblichen Alternativreiseführer unterscheiden sich nicht von den herkömmlichen Reiseunternehmen. Sie versuchen mit fadenscheinigen Begründungen, ihr frauenunterdrückendes und frauenausbeuterisches Verhalten zu rechtfertigen und zu vertuschen. Es wird sogar mit Liebe argumentiert. Ein Zitat aus Anders Reisen, Tipps und Tricks für Travelers. Bei der Anmut vor allem fernöstlicher Frauen kann es vorkommen, dass man sich ein wenig verliebt oder sogar, dass man trotz des Geldes gern gemacht wird. Verlässt man die Gegend, bekommt die Geliebte auf Zeit ein großzügiges Abschiedsgeschenk und man sagt ihr mit starkem Ziehen in der Magengegend leise Servus. Der Kontakt zu Freudenmädchen, wenn man sie lieb behandelt, kann emotionell sehr aufbauend sein. Und ein Reiseführer Treichler Möbius. Im Grace Hotel Shop suchst du dir unter dem Reiseangebot ein nettes, hübsches Mädchen und nimmst sie als Reisebegleiterin mit auf deine Thailand-Reisen. Du musst dir lediglich Bus und Essen extra bezahlen. Hotelkosten hast du ja auch, wenn du alleine wärst. Du hast nun eine wertvolle Thai- und Englisch sprechende Begleiterin, welche dir hilft, eine Menge Geld zu sparen. Vergiss dabei nie, diese Mädchen haben auch ein Herz und sind wesentlich besser als ihr Ruf. Thank you.